Und diese Sicht ist heute relativ weit verbreitet. Alles, was wir heute nicht sehen können, ist unmöglich. Die Bibel ist voll netter Geschichten, die aber nicht ganz so passiert sind. Der Schöpfungsbericht ist nur ein Beispiel. Und selbst unter Christen wird er immer häufiger abgelehnt oder umgedeutet. Und das gilt auch für alle oder für viele andere klare Stellen im Wort Gottes. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass die Gemeinde zum Beispiel Gemeindedisziplin oder dieses böse Wort Gemeindezucht übt. Biblische Seelsorge, wo wirklich noch mit der Bibel dem Menschen geholfen wird, finden wir in den wenigsten Gemeinden. Menschen helfen sich nicht mehr einander mit dem Wort, sondern sie verweisen lieber auf die Profis. Und wie oft suchst du wirklich persönlich nach Antworten in Gottes Wort für jede Situation in deinem Leben? Denkst du wirklich, dass die Bibel, und da meine ich jetzt nicht einfach nur vom Kopf her, was du vielleicht in irgendeinem Bekenntnis bekennst, sondern vom Herzen, denkst du wirklich, dass die Bibel das lebendige Wort Gottes ist? Glaubst du, dass das der höchste und einzige Maßstab für dich als Christ ist, wenn du dich dazu bekennst? Und wie sollst du damit umgehen, wenn Gott dort zu dir spricht? All diese Fragen zu Gottes Wort, zu Gottes Offenbarung sind so alt wie Gottes Offenbarung selbst. Und bei Gnadenfels in der Gemeinde, wo ich Pastor sein darf, gehen wir gerade durch das Matthäusevangelium in einer Reihe. Genauso wie hier ihr durch das Johannesevangelium geht. Und wir sind in Matthäus 5 angekommen, wie Michael richtig gesagt hat, und sind praktisch bei der dritten Predigt über die Bergpredigt. Und dort sehen wir Jesu Sicht und Lehre über das Gesetz und die Propheten oder anders gesagt über Gottes Wort. Wir sehen, wie er dort sagt, dass er das Wort nicht aufhebt, sondern erfüllt. Wir sehen, wie das Wort Gottes bestehen bleibt und das Wort Gottes auch nicht im kleinsten Teil verfälscht werden darf. Und wir werden sehen, wie wir in Gottes Wort wahre Gerechtigkeit finden. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt mit mir aber bitte Matthäus 5 auf. Wenn nicht, könnt ihr sicherlich auch noch die Hand heben und der Michael oder jemand anderes bringt euch eine. Also wenn ihr eine Bibel braucht, die Hand kurz heben. Ansonsten schlagt mit mir Matthäus 5 auf. Wir lesen dort Vers 17 bis 20. Matthäus 5, Vers 17 bis 20. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird weder der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten bricht und die Leute so lehrt, der wird der Geringste im Himmelreich genannt werden. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen. In welchem Zusammenhang bezieht Jesus hier diese klare Stellung zu Gottes Wort? Nun, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist am Anfang der Bergpredigt. Und Jesus spricht in der Bergpredigt zu seinen Nachfolgern. Er zeigt ihnen, dass sie wirklich glücklich sein können, wegen ihrer Beziehung, die sie zu Gott haben. Und das unabhängig von den Umständen um sie herum. Dieses Glück ist das einzig wahre Glück, was nicht angegriffen werden kann von außen. Und danach sprach Jesus dann davon, dass die Christen Salz und Licht in dieser Welt sind. Wir sind das Salz der Welt, indem wir ein Zeichen für Gottes Maßstab sind. Damit konservieren wir praktisch Gottes Schöpfung. Weil das war die Hauptaufgabe von Salz. Es war nicht ein Zeichen für Reinheit und es war auch nicht etwas, was hauptsächlich zum Würzen genutzt wurde, sondern zum Konservieren. Und genau das sollen wir machen durch unser Leben. Und genauso sollen wir Licht für diese Welt sein, was wir durch das Lehren, was wir durch das Verkünden von Gottes Wahrheit tun. Wir bringen sein Licht in die Finsternis, in eine Welt voller Finsternis, in eine Welt, die Gott nicht kennt, die fern von Gott ist. Und eine Welt, die geprägt ist von der Sünde. Das ist die Welt, in der wir leben. Das ist die Welt, wo wir alle Teil von sind. Du und ich, wir sind Sünder. Und erst einmal von Geburt an schuldig vor Gott. Fern von Gott, in dieser Finsternis. Und Gott ist Licht, Gott ist vollkommen heilig. Das komplette Gegenteil davon. Und das Licht, was wir in diese Finsternis bringen dürfen als Christen, ist die frohe Botschaft, das Evangelium, was das, die Finsternis besiegt, was die Finsternis in Licht umwandelt. Nämlich, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um am Kreuz für uns zu sterben, wenn wir ihn als Herrn und Retter annehmen. Gott bietet dir Gnade an, wenn du umkehrst. Wir haben nichts anderes als sein Gericht verdient. Aber er schenkt uns Gnade. Und wenn du das noch nicht angenommen hast, dann tu es. Dann sprich mit einem von uns nach dem Gottesdienst. Und du wirst Rettung erfahren. Du wirst erleben, was wahrer Friede mit Gott bedeutet. Und diese Botschaft von der Rettung, hat Gott auch schon im Alten Testament prophezeit. Er hat gesagt, dass ein König kommen wird, sein König kommen wird, was das Hauptthema vom Matthäusevangelium ist. Er hat gesagt, dass der Messias kommen wird. Und alles, was Jesus lehrt, ist vollkommen im Einklang damit. Es widerspricht sich nichts. Aber wieso konnten die Menschen dann glauben, dass Jesus gekommen ist, um das Gesetz aufzuheben, wie er hier am Anfang sagt? Nun, dafür gibt es viele Möglichkeiten, viele Gedanken, die man sich dazu machen kann. Und eine ist sicherlich, weil Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten, die damals die religiöse Elite waren, offen kritisiert hat. Sie standen damals für das richtige und bestmöglichste Verständnis von Gottes Wort. Und wer sie angegriffen hat, der muss schließlich auch Gottes Wort angreifen. Weil Jesus sie kritisiert hat, konnten also die Menschen denken, er hat Gottes Wort kritisiert. Und genauso auch andersrum. Sie standen ja nicht nur einfach da und haben sich die Kritik angehört, sondern sie haben ihn auch angegriffen. Und weil die Menschen diese Meinung von ihnen hatten, haben sie gedacht, die stehen für das Wort Gottes ein. Also wenn sie ihn angreifen, dann ist er dagegen. Aber es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit. Wenn wir in der Bergpredigt weitergehen, sehen wir 6-mal, dass Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, ich aber sage euch. Und Jesus bereitet die Hörer auch darauf vor, dass sie in dem Fall nicht denken sollen, ich greife Gottes Wort an. Weil das hat er damit nicht getan, sondern er hat das, was zu den Alten gesagt wurde, nämlich die Tradition angegriffen, die über Gottes Wort gestülpt wurde. Sie haben das Wort Gottes verfälscht und er hat es wieder korrigiert. Jesus ist nicht gegen das Gesetz, sondern ganz im Gegenteil. Er steht für Gottes Wort bedingungslos ein. Er lehrt es so, wie es sein soll, entgegen den Traditionen, die es verwässert haben. Er korrigiert die falschen Sichten der damaligen Zeit und der heutigen Zeit. Weil auch unter uns gibt es die verschiedensten Sichten oder verschiedensten Einstellungen zum Gesetz. Die eine könnten wir als Gesetzlichkeit bezeichnen. Und das ist genau das, was die Pharisäer gemacht haben. Sie haben das Wort Gottes genommen und noch viele Dinge praktisch hinzugefügt, um das Gesetz auch halten zu können. Sie haben damals sämtliche Steuern eingeführt. Sie hatten so viele Gesetze fürs alltägliche Leben, dass man sagen konnte, wer sich daran hält, der gehört auch zu Gott. Und das hat gereicht. Es ist eine selbst aufgebaute Frömmigkeit. Und heute haben wir das auch in christlichen Kreisen. Es gibt verschiedene Streitigkeiten über Rocklängen, über Fernsehen zum Beispiel. Ob wir Christen Fernseher haben dürfen, ob wir Smartphones haben dürfen. Und auch wenn ihr es vielleicht lustig findet, ich kenne eine christliche Gruppe, die sagt, nur Blackberries sind in Ordnung. Die haben iPhones verboten. Das sind Dinge, die für die dazu gehört, ein treuer Teil der Gemeinde zu sein. Und das ist nichts anderes wie Gesetzlichkeit. Es ist etwas, wo man sich selbst vor Gott profilieren möchte und sagen will, guck mal, wie gut ich bin und wie schlecht die anderen sind. Und genau das kritisiert Jesus immer und immer wieder. Er kritisiert die Religion und ihre Gesetzlichkeit dahinter. Aber genauso falsch ist das Gegenteil. Es ist falsch zu sagen, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, weil wir begnadigt sind, dass wir dann so leben können, wie wir wollen. Dass wir alles machen können, weil es ist ja schließlich bezahlt worden. Jesus hebt das Gesetz nicht auf. Er schafft es nicht weg. Es ist und bleibt Gottes Maßstab. Es ist und bleibt Gottes Maßstab, für den Jesus gestorben ist. Und das Gesetz zeigt Gottes Wesen, genauso wie Jesus Gottes Wesen auch zeigt. Er erfüllt und bestätigt es. Aber wie erfüllt er nun das Gesetz und die Propheten? Nun, wir können das Gesetz in verschiedene Teile aufteilen. Theologen sind immer sowas von genau, was sowas angeht. Klasse. Das eine ist praktisch ein moralischer Teil vom Gesetz. Das nächste ist dieser zeremonielle Teil, den wir auch kennen, das ganze Opfersystem. Und das dritte ist praktisch die Rechtsordnung für Israel, das Gesetz für Israel als Volk. Wenn wir uns das ansehen und wenn wir auf Jesus Leben sehen, dann hat er das moralische Gesetz vollkommen erfüllt. Er ist vollkommen gerecht, ohne auch nur eine Sünde getan zu haben, in dieser Welt gewesen. Und das gilt für seine äußerlichen Handlungen und für sein Inneres. Und dieser Teil ist für uns als Christen auch wichtig. Wir finden nämlich in diesem Teil des Gesetzes nichts anderes wie Gottes Wille für ein gerechtes Leben. Und wir sollen uns nach seiner Gerechtigkeit ausrichten. Schlag mit mir einmal bitte 1. Petrus auf. Wir lesen dort Vers 13 bis 16. 1. Petrus 1, 13 bis 16. Darum seid bereit und gefestigt in eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi gegeben wird. Als gehorsame Kinder verhaltet euch nicht wie früher, als ihr in eurer Unwissenheit nach den Leidenschaften lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir sollen Gottes Maßstab in unserem Leben zeigen. Etwas anderes ist es, wenn wir zu dem zeremoniellen Teil, zu dem Opfersystem kommen, was wir in der Bibel finden. Jesus hat zwar auch vollkommen danach gelebt, aber Gott hat einen bestimmten Zweck mit diesem Opfersystem gehabt. Er hat nämlich die Menschen dadurch etwas gelehrt. dass er heilig ist, dass Sünde etwas kostet, und zwar ein Opfer, ein Ausgleich. Etwas, was praktisch diese Sünde bezahlt. Und das hat Jesus getan. Er hat sich nicht einfach nur im Leben an dieses Opfersystem gehalten, sondern er wurde selbst zu diesem Opfer. Zu diesem vollkommenen Opfer, was die Sünde wirklich wegnimmt. Und daher sind wir auch nicht mehr an dieses Opfersystem gebunden. In Kolosser 2, 16 und 17 lesen wir das, dass wir nicht mehr an diese äußerlichen Systeme festgebunden sind, sondern dass wir frei sind davon. Aber wovon wir nicht frei sind, ist das, was hinter diesen Opfern eigentlich stehen sollte. Wenn ihr euch ein bisschen im Alten Testament auskennt, dann wisst ihr, dass Gott nicht einfach nur die Opfer so haben wollte, sondern er wollte, dass das Herz dahinter steht. Dass das mit Lobpreis und Liebe gegenüber Gott verbunden ist. Und davon sind wir nicht losgelöst, weil genau das sollen wir tun. Wir sollen unseren Gott loben und preisen und wir sollen ihn lieben. Ich hoffe, du siehst, was Jesus damit meint, dass er das Gesetz erfüllt hat. Und genauso hat er die Propheten erfüllt, was praktisch der Begriff für das ganze Alte Testament ist. Wir finden nämlich über 300 Prophezeiungen, die sich im Leben Jesu erfüllt haben, die ihn ganz klar als Messias ausweisen, als diesen verheißenen König. Jesus macht deutlich, ich verändere nichts bei dem Gesetz und bei den Propheten oder wie wir sagen würden im Alten Testament. Die Bibel ist eine Linie, es ist ein göttlicher Autor, der dorthinter steht. Es ist das Wort Gottes. Gott widerspricht sich nicht und er ändert auch seine Meinung nicht. Und Jesus betont das auch nochmal im nächsten Vers. Gebt mir zurück zu Matthäus 5. Wir lesen dort nochmal Vers 18. Matthäus 5, Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird weder der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Jesus betont hier nochmal die Inspiration und die Autorität von Gottes Wort bis ins kleinste Detail. Es ist eine Einheit, in der Gott sich offenbart hat. Weder der kleinste Buchstabe noch der kleinste Teil eines Buchstabens. Es kommt nämlich darauf an, welche Übersetzung ihr habt. Dort stehen nicht unbedingt wie hier der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen, sondern dort steht dann ein Jota auch. Aber das umschreibt das Ganze hier. Nicht der geringste Teil davon wird unwirksam. Es ist und bleibt Gottes inspiriertes Wort, was wir haben. Und dieses geschriebene Wort bleibt bis zur Ewigkeit bestehen. Es ändert sich nichts daran. Es verschwindet nichts. Gott bewahrt sein Wort. Wenn ihr möchtet, schlagt mit mir einmal Jesaja 40 auf. Jesaja 40, Vers 6 bis 8. Weil dort gibt Gott diese Verheißung. Sagt seine Stimme, predige. Und er sagte, was soll ich predigen? Alle Menschen sind Gras und all ihre Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn der Geist des Herrn bläst sie an. Ja, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer. Und das hat Gott eindrucksvoll in der Geschichte auch gezeigt. Wenn wir uns mal überlegen, wie die Bibel entstanden ist oder uns damit beschäftigen. ist es schon sehr beeindruckend, welche Menschen die Verantwortung für die Bibel hatten. Menschen, die sich gegen die klaren Lehren der Bibel ausgesprochen haben und sie trotzdem treu überliefert hatten. Gott hat auf sein Wort aufgepasst. Keine Verfolgung und keine falsche Lehre konnte sein Wort vernichten. Und die Bibel ist dazu das am besten überlieferte Dokument, was wir Menschen haben. Wir wissen, so wie bei keinem anderen Dokument, dass das tatsächlich das Original ist, im Griechischen und Hebräischen. Viele denken, wir haben gute historische Dokumente mit De Bellum Gallicum. Ich weiß nicht, wenn ihr Latein hattet, kennt ihr das wahrscheinlich. Davon gibt es 3 Kopien aus dem Mittelalter. Und man sagt, das ist der Originaltext. Bei der Bibel reden wir von tausenden Schriftfunden. Und die Übereinstimmung ist unfassbar. Da hatte jemand Latein. Es wird auch nie passieren, dass irgendwer das Wort Gottes aufheben kann. Dass er es irgendwie verfälschen kann, weil Gott selbst dafür sorgt. Und weil es Gottes Wort ist, sollen wir auch sehr sorgsam damit umgehen. Jesus ermahnt uns hier, ermahnt dich und mich in den folgenden Vers, dass wir genau darauf achten sollen, was das Wort Gottes lehrt. Lest mit mir nochmal Vers 19. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten bricht und die Leute so lehrt, der wird der Geringste im Himmelreich genannt werden. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Himmelreich. Es fällt hier auf, dass Jesus eine Einheit zwischen Lehren und Leben sieht. Und das finden wir auch immer wieder in der gesamten Bibel. Das Wort Gottes ist nicht einfach nur eine theoretische Wahrheit, die wir weitergeben sollen, sondern sie soll unser Leben formen. Wir sollen danach leben. Deshalb finden wir auch in Jakobus 1,22 die Worte, seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, wodurch ihr euch selbst betrügt. Werke retten nicht, aber Glaube hat seine Frucht in Werken. Wenn du denkst, dass du Jesus einfach nur als Ticket lösen kannst für den Himmel, und danach einfach so weitermachst, liegst du gewaltig schief. Jakobus ist hinterher in seinem Brief nämlich noch deutlicher und sagt in Kapitel 2, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat in sich selbst, tot. Er existiert nicht. Der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an Gottes Wort verändert dich. Auch wenn du immer noch weiter sündigst, selbst als Christ. Und je länger du Christ bist, umso mehr merkst du, Christen sind genauso wenig perfekt. Aber die Richtung in deinem Leben hat sich verändert. Man sieht, wer dein Herr ist. Man sieht, worauf du vertraust. Und genau von dieser Einheit zwischen Lehre und Leben spricht Jesus hier. Und er warnt uns vor Fehlern in der Lehre. Nun, Fehler, wenn wir mal ehrlich sind, können die verschiedensten Gründe haben und auch Ausmaße. Zum einen gibt es Fehler, die wir alle machen, aus den verschiedensten Gründen. Auch wenn wir uns gut in Gottes Wort auskennen, auch wenn wir Belehrungen annehmen, uns immer wieder neu ausrichten, machen wir sicher Fehler. Wegen unserer Tradition, wegen irgendeiner Brille, die wir uns aufsetzen, wenn wir die Bibel lesen. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das hier meint, dass wenn wir so falsch liegen, dass wir uns davor sehr in Acht nehmen sollen. Weil diese Warnung ist hier ein wenig größer. Aber doch warnt uns die Bibel sehr deutlich, dass wir es nicht auf die leichte Schulter nehmen sollen, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Wir lesen in Jakobus 3, Vers 1, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, denn ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen. Gott nimmt nämlich das Lehren von seinem Wort sehr ernst. Und wieso? Nun, wenn ich hier vorne stehe dann rede ich nicht nach bestem Gewissen das, was ich in der Woche erlebt habe, was ich euch vielleicht über die Bundesliga erzählen will oder über den Super Bowl oder sonst irgendwas. Der einzige Grund, wieso ich hier überhaupt ein Recht habe, hier vorne zu stehen, der einzige Grund, wieso Edmund hier vorne steht oder sonst irgendwer in dieser Gemeinde, ist, weil wir das Wort Gottes lehren. Und deswegen, weil es etwas ist, was mit Autorität zu tun hat, weil es etwas ist, wo Gott seinen Namen praktisch hergibt, warnt er auch davor, werdet nicht viele Lehrer. Weil damit ist auch unser Lohn in der Ewigkeit verbunden. Daher ist zum Beispiel die Predigtvorbereitung, aber auch die Vorbereitung vom Hauskreis oder wenn ihr Seelsorge macht, Männerfrühstück, egal was ihr macht, nichts, was man mal eben nebenbei machen sollte. Man muss genau hinsehen, was Gott uns nämlich in seinem Wort lehrt. Ein Prediger muss viel Gebet und Arbeit investieren und vor allem hören, bevor er anfängt, irgendwas zu sagen. Und doch werden selbst die besten Prediger Fehler machen. Ich mache jedes Mal Fehler. Immer und immer wieder. Und daher sollt ihr auch als Gemeinde immer anhand der Bibel alles prüfen. Weil wir brauchen einander. Wir brauchen einander in der Gemeinde. Wir sollen füreinander da sein. Wir sollen einander ermahnen und ermutigen. Und womit? Mit unseren Erfahrungen? Vielleicht mit dem neuesten Artikel aus Psychologie heute? Nein, sondern mit Gottes Wort. Weil dort finden wir wirklich Trost. Das ist deine Aufgabe in der Gemeinde, egal wie lange du Christ bist. Egal wie sehr du begabt bist. Das ist das, was wir füreinander tun sollen. Daher lies sein Wort und lern immer mehr, was er uns in seinem Wort sagt. Und dabei sollen wir auch nichts verwässern. Und ich glaube, das hat viel mehr mit dem zu tun, was Jesus hier meint. Wir sollen klar sein in dem, wo Gottes Wort auch klar ist. Wir sollen uns nicht für Gottes Wort schämen, sondern da reden, wo wir auch reden sollen. Und leider gibt es ganze Bewegungen in der Christenheit, die das nicht mehr macht. Wir müssen Sünde auch Sünde nennen. Wir müssen klar im Evangelium sein. Weil wenn wir Sünde nur noch als kleine Probleme abtun, braucht man auch nur noch einen kleinen bis gar keinen Retter mehr. Wir müssen klar in den Wahrheiten der Bibel sein. Und das Wunderbare ist, wir sollen und dürfen vor Menschen keine Angst eigentlich haben. Weil Gott treu an unserer Seite ist. Jetzt sind die verschiedensten Ausleger sich aber nicht darüber einig, ob tatsächlich das damit gemeint ist. Das heißt, Christen, die die Botschaft irgendwie ein bisschen verwässern. Es gibt nämlich auch genügend, die sagen, dass Jesus hier falsche Lehrer mit meint. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil diese falschen Lehrer werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Und das macht für mich keinen Sinn. Aber was durchaus Sinn macht, ist diese Einheit zwischen ihren Lehren und ihrem Leben. Weil falsche Lehrer verkünden eine falsche Botschaft und haben ein Leben, was genau diese falsche Botschaft widerspiegelt. Schlag mit mir einmal Judas 3 auf, beziehungsweise Judas 3 und 4. Dort lesen wir: Geliebte, da ich allen Eifer daran setze, um euch von unserem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für nötig, euch zu schreiben und euch zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Denn es haben sich einige Menschen heimlich eingeschlichen, die schon lange zuvor aufgeschrieben wurden für dieses Urteil. Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und den alleinigen Herrscher Gott und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Falsche Lehrer nutzen die Gnade aus und verdrehen sie für ein Leben, was überhaupt nicht mehr dem entspricht, was Gott eigentlich will. Und auch in Apostelgeschichte 20 warnt Paulus die Gemeinde in Ephesus sehr eindringlich, als er gesagt hat: Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe unter euch kommen werden, welche die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Lehren reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Falsche Lehrer werden sich vor Gott verantworten, egal wie viel Zulauf sie in dieser Welt haben. Wir als Christen sollen uns allerdings dadurch auszeichnen, wie Jesus hier sagt, dass wir das tun und das lehren, was sein Wort sagt. Das bedeutet es, Salz und Licht für die Welt zu sein, wie Jesus zuvor gesagt hat. Das ist das Kennzeichen von echten Christen, ein authentisches Leben, was die Botschaft bestätigt. Wir sollen klar zum Evangelium stehen und es auch leben. Und dabei dürfen wir wissen, dass wir auch eine ganz andere Gerechtigkeit haben dürfen. Weil unsere Gerechtigkeit ist nicht mit dem zu vergleichen, was die religiöse Elite damals als ihre Gerechtigkeit gesehen hat. Lest mit mir nochmal Vers 20 in Matthäus 5. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen. Diese Aussage muss die Hörer wirklich schockiert haben. Es gab damals nämlich den Spruch, wenn nur zwei Menschen in den Himmel kommen, wird einer ein Pharisäer sein und der andere ein Schriftgelehrter. Sie waren so hoch angesehen durch ihr äußerliches religiöses Leben, dass die Leute nur gedacht haben müssen, was sagst du da? Das kann doch nicht sein, dann kommt niemand in den Himmel. Aber diese Pharisäer und Schriftgelehrten, wie ich das vorhin schon gesagt habe, haben sich eine künstliche Gerechtigkeit aufgebaut. Dort, wo sie viel Wert auf das Äußerliche gelegt haben, legt Gott in Wirklichkeit Wert auf das Herz. Er legt Wert auf das, was hier drinnen ist. Die Pharisäer waren nämlich nichts anderes wie Heuchler. Sie haben die Werke getan, um vom Menschen gesehen zu werden, um dort zu punkten. Und sie haben auch gedacht, Gott damit beeindrucken zu können. Aber dabei haben sie das Wort Gottes verfälscht. Und genauso wie sie, darfst auch du dich nicht auf diese falsche Gerechtigkeit verlassen. Du kannst das Gesetz Gottes nicht halten, weil dafür hat Gott das Gesetz nicht gegeben. In Römer 3 lesen wir, dass Gott uns das Gesetz gegeben hat, damit jeder Mensch erkennt, dass er schuldig ist. Damit du erkennst, dass du einen Retter brauchst. Du sollst erkennen, dass du Jesus brauchst. Und lass dich nicht von einer falschen Gerechtigkeit betrügen. Auch wenn du in einer christlichen Familie groß geworden bist, du fleißig in die Gemeinde gehst, du fleißig in die Kollekte gibst, all das rettet nicht. Wenn deine Mitmenschen denken, das ist aber ein toller Kerl oder ein tolles Mädel, ehrlich, loyal, das ist nicht das, worauf es ankommt. Das ist nicht die Gerechtigkeit, auf die du bauen kannst. Vertraue nicht auf deine Werke, sondern auf Jesus. Und dann darfst du dir einer Gerechtigkeit sicher sein, die die Gerechtigkeit der religiösen Elite und jeder Gerechtigkeit, die wir meinen aufbauen zu können, bei Weitem übertrifft. Diese Gerechtigkeit kommt dann davon, was Gott für uns und in uns tut, anstatt für das, was wir meinen zu tun. Diese Gerechtigkeit ist gottzentriert und nicht selbstzentriert. Diese Gerechtigkeit basiert auf Gottes Ehre und nicht deiner Ehre. Und diese Gerechtigkeit geht bei Weitem über unseren Gehorsam hinaus, weil Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und das finden wir auch alleine in ihm. Er hat nämlich das Wort Gottes erfüllt. Er ist der verheißene Retter des Alten Testaments. Und in ihm finden wir Gnade. Das lehrt uns das gesamte Wort Gottes, für das Jesus hier so klar eintritt. Es ist nicht aufgehoben und es wird nicht aufgehoben werden bis zum Ende dieser Welt. Es bleibt bestehen. Lehr es und bezeuge es mit deinem Leben. Zeig den Menschen, dass Jesus dein Herr und Retter auch ist. Und wenn du ihn noch nicht angenommen hast, nimm ihn an. Weil noch ruft Gott zur Umkehr auf. Glaub an ihn. Lasst mich am Ende gemeinsam beten und dann kommt Michael, glaube ich, wieder. Oder? Nein, okay. Himmlischer Vater, wir wollen dir einfach danken, dass wir dich als unserem Vater haben dürfen. Wir wollen dir danken, dass du auch ein gnädiger und liebevoller Gott bist. Dass du, obwohl du auch vollkommen heilig bist, uns Gnade anbietest in deinem Sohn. Dass du uns dein Wort offenbart hast, wo wir diese Botschaft finden, wo wir sehen, wie du sie von Anfang der Schöpfung schon verheißen hast. Und Herr, ich bitte dich, lass uns genauso dein Wort in der Gemeinde hochhalten. Lass es wirklich unser Maßstab sein für unser Leben und für unser Lehren. Lass es das sein, was wir an Menschen weitergeben. Stärke du uns in deinem Wort. Schenk du uns Trost in deinem Wort. Forme du uns in deinem Wort. Und Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du so deutlich gemacht hast, was das Wort Gottes ist. Dass es nämlich das Wort Gottes ist. Ich danke dir für dein Opfer am Kreuz und bitte dich, segne du diesen Sonntag noch. Und führe du uns auch in der kommenden Woche. Amen.